So, noch ein paar Stufen. Dann öffnet sich auch schon die Tür zum Panoramagemälde. Okay, krass. Das ist wirklich nochmal ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Also noch viel, viel mehr. Das ist sehr, sehr überwältigend.
Auf jeden Fall. Also ich hatte ganz, ganz viel davon gehört und ich hatte auch so eine ungefähre Vorstellung. Aber jetzt so hier drin, der erste Moment, ja. Das ist schon also mehr als beeindruckend.
Und das Licht auch. Ich glaube, das macht auch nochmal wahnsinnig viel aus. Müssen sich die Augen auch erstmal dran gewöhnen, wenn man hier drin ist.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Und die Person hier, das ist ja so detailgetreu. Also es fühlt sich an, als würden die auf einen zukommen.
Es ist wie tausende Gemälde, finde ich, die irgendwie zu einem zusammenkommen.
Total. Also wirklich total überwältigend.
Es ist tatsächlich so, dass nach einer Anfangszeit das Empfinden entsteht, mittendrin zu sein, dass Stofflichkeit empfindbar wird, Schnee, der Nüstern eines Pferdes, Kleidung. Und eine Atmosphäre entsteht, die so überwältigend ist und so überzeugend für das Gefühl, Historie zu erleben, dass man so gefesselt ist, dass man die Zeit vergisst.
Thüringen entdecken, der Podcast. Vierzehn Meter hoch und 123 Meter im Durchmesser. Ein Künstler und mehr als 10 Jahre Schaffenszeit und ein Haus, das um das Gemälde herum gebaut wurde. Herzlich willkommen im Panoramamuseum auf dem Schlachtberg in Bad Frankenhausen. Auf der Suche nach Antworten. Denn warum entsteht ein Kunstwerk dieser monumentalen Größe? Was vermitteln uns die Szenen und Figuren auf mehr als 1700 Quadratmetern Leinwand? Und vor allem, wie war so viel künstlerische Freiheit möglich und wie viel Freiheit transportiert sie bis heute? Wir sind zu Gast bei Gerd Lindner. Er ist Museumsdirektor und Autor und kümmert sich zudem um die wissenschaftliche Arbeit.
Ja, ich bin der Direktor des Panoramamuseums seit langer Zeit, seit März 1991. Ich bin an dieses Museum gekommen, weil ich als Student, fasziniert schon aus Kindertagen von der Kunst Werner Tübkes, eine Abschlussarbeit geschrieben habe, unter anderem über das Panoramagemälde von Werner Tübke. Und in den späten 80er Jahren in Konflikt geraten war mit den politischen Ebenen in der ehemaligen DDR. Ich selbst bin gebürtiger Dresdner. Die Konflikte führten letztlich dazu, dass, Ironie der Geschichte, ich noch vor den Wendetagen als wissenschaftlicher Mitarbeiter in das Panoramamuseum gekommen bin, damals noch unter der ehemaligen, unter der alten Obrigkeit und natürlich mit allen Konsequenzen der Fortsetzung der Konflikte, die es gegeben hat, im Streben nach einer Änderung der Situation im Lande und tatsächlich einer neuen Freiheit.
Dankeschön, dass Sie uns mitnehmen und dass wir uns das hier alles mal angucken können.
Ich danke Ihnen.
Die Geschichte dieses Ortes ist vergleichbar mit dem Monumentalgemälde, um das es geht. Der Sixtina des Nordens, wie es auch genannt wird. Dieser Ort ist ebenso aufregend und vielschichtig wie sein Kunstwerk. Immer wieder entdecken wir spannende Details und begegnen Ereignissen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht zusammenpassen wollen und sich am Ende aber als Einheit zeigen. Wirklich faszinierend.
Grundsätzlich handelt es sich um ein Gesamtkunstwerk. Es ist ein Raumerlebnis mit der Konsequenz, dass die Wand des Raumes aus Malerei besteht. In einer Form, die die Kraft der Illusion hat. Das heißt, man bekommt die Empfindung, in einer anderen Welt zu sein. Man kommt aus dem Außenraum einer schönen Landschaft am Südhang des Kyffhäusers, betritt das Museum, steigt hinauf in den Bilddom und ist überwältigt. Es ist tatsächlich so. Wenn man sich die Zeit nimmt, die Malerei auf sich wirken zu lassen, wird man in einen Dialog geraten mit dem Bild als Ganzes und mit einzelnen Figuren, mit ganzen Szenen, mit Szenengruppen. Man wird Wahrnehmungen haben, dass es sich um ein komplexes Ganzes handelt, das strukturiert ist, das durch Kompositionsentscheidungen strukturiert wurde, das aber auch den Ablauf der Jahreszeiten zum Beispiel enthält oder verschiedene Tageszeiten empfindbar werden. So entsteht der Gedanke, die Empfindung, dass es sich hier um einen Kreislauf handelt. Und damit sind wir bei einer Wirkung, die der Auftraggeber womöglich so gar nicht im Richt hatte. Als der Gedanke entstand, auf dem historischen Boden des Schlachtberges oberhalb von Bad Frankenhausen eigentlich eine historische Gedenkstätte zu errichten, und zwar in Gestalt eines klassischen Panoramas mit Illusionsmalerei.
Wer war denn der Auftraggeber, um das nochmal zu sagen? Also wer war das konkret eigentlich damals?
Der Auftraggeber für das Gemälde war das Kulturministerium der DDR. Im Kontext einer Gedenkstätte, die errichtet werden sollte auf historischem Boden, mit Entscheidungen Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts und dem Ziel, tatsächlich eine historische Gedenkstätte zur Bewusstseinsbildung zu schaffen.
Ich finde es total spannend zu überlegen, wie ging das mal los? Wie sah der erste Bleistiftstrich aus? Und wie nah ist dieses Kunstwerk an dem, was sich ganz am Anfang mal jemand ausgedacht hat? Was wissen Sie, Herr Lindner, waren die ersten Gedanken und Vorstellungen damals?
Es gab in der Anfangszeit die Vorstellung, dass es tatsächlich ein klassisches Panorama werden soll. Ein Schlachtenpanorama sozusagen. Denn der Bezugspunkt war die Entscheidungsschlacht im Mitteldeutschen Bauernkrieg im Mai 1525 hier am Ort. Die nächste Stufe war Grundsteinlegung schon 1974 und tatsächlich aufkommende Bedenken beim Auftraggeber als auch in der Künstlerschaft und den Historikern über die Gestaltung einer solchen Gedenkstätte. Es kam zu einem Variantenstreit Ende des Jahres 1974 im Herbst etwa. Da waren die Baumaßnahmen schon deutlich vorangeschritten. Man hat am Ende in diesem Variantenstreit auch gleich die Suche nach einem möglichen Künstler mit vorangetrieben. Und es ergab sich, dass tatsächlich nur Werner Tübke, damals Rektor der Leipziger Kunstakademie, sich bereit erklärte, diesen Auftrag zu übernehmen. Aber unter Bedingungen. Es gab also keine Ausschreibung, sondern eher einen konfliktreichen Ideenfindungsprozess, in den sich Werner Tübke dann schon nach den ersten Kontakten im Jahr 1975 massiv eingebracht hat und selbst die Auffassung vertreten hat, dass hier kein Panoramagemälde entstehen kann, sondern ein komplexes Epochenbild. Und zwar nach seiner Maßgabe, das heißt nach der Auffassung des Künstlers.
Was war seine Maßgabe? Also war er künstlerisch sehr, sehr frei zum Beispiel oder war er dem System sehr verbunden, um das so ein bisschen nachzuvollziehen? Wie haben Sie ihn kennengelernt? Also wie hat er das auch aus seiner Sicht gesagt, wie er da rangegangen ist?
Werner Tübke war klar, dass er sich im Rahmen eines solchen Auftrages natürlich mit dem Auftraggeber arrangieren muss. Aber dem Auftraggeber war klar, dass er in einer Notlage ist und nur einen einzigen Kandidaten hat, der überhaupt bereit war, die drohende Investitionsruine tatsächlich mit Leben zu erfüllen. Und so gab es ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis, in dem sich die Persönlichkeit des Malers zunehmend durchsetzen konnte mit seinen Vorstellungen eines komplexen Epochenbildes, ausgeführt im Stile seiner Kunst und nicht als Illustration von Geschichte oder gar als realistischen Illusionismus im Sinne des 19. Jahrhunderts, wie wir es von Adolf Menzel kennen oder Wilhelm Leibl und anderen Malern des 19. Jahrhunderts, einem Stil, in dem eigentlich nahezu alle klassischen Panoramen auch ausgeführt sind. Das genau hat Werner Tübke abgelehnt.
Also war sein Ansatz auch, kann man das so sagen, schon mehr freiheitlicher Gedanke als Bauernkrieg zum Beispiel?
Bei grundsätzlicher Akzeptanz der thematischen Vorgabe hat Werner Tübke von Anbeginn auf die Freiheit der eigenen künstlerischen Entscheidung gepocht. Zum Beispiel nicht Studium von Sekundärliteratur, von historischen Darstellungen zum Thema Bauernkrieg oder frühes 16. Jahrhundert oder frühbürgerliche Revolution in Deutschland, ein ideologischer Begriff, der seine Wurzeln in den späten 50er Jahren der DDR hatte und das Zusammenspiel von Reformation und Bauernkrieg als einheitlichem revolutionären Prozess meinte. Nein, Werner Tübke hat von vornherein darauf gepocht, dass es ein sehr persönliches Bild wird, mit allen Möglichkeiten, mit allen Mitteln künstlerischer Überhöhung im Sinne einer Metaphorik, im Sinne geradezu surrealer Gestaltungsentscheidungen. Man muss davon ausgehen, dass Werner Tübke bis in die frühen 70er Jahre einen sehr konfliktreichen Weg hinter sich hatte als Künstler im Widerspruch und gleichzeitig in der Annäherung an ein gesellschaftliches System, das den Rahmen für diesen Auftrag abgegeben hat. Man muss dazu wissen, dass Werner Tübke schon als Jugendlicher 1946 im Januar spätestens von russischen Sicherheitskräften inhaftiert worden war. Er war 9 Monate in Folterhaft. Anschließend hat er ein Studium in Leipzig begonnen, dann abgebrochen, weil er mit den ideologischen Vorgaben und auch den künstlerischen, den stilistischen Vorstellungen der frühen 50er Jahre nicht konform ging. Werner Tübke hat das Studium quittiert, ist nach Greifswald gegangen, hat Psychologie studiert und Kunsterziehung und nach Ende des Studiums zunächst einmal in einem Kulturhaus gearbeitet in Leipzig, gar nicht als Lehrer, als Pädagoge, war dann freischaffend tätig. Und zwar in Leipzig und wurde ein erstes Mal an die Akademie gerufen, kam sehr schnell wieder in Konflikt mit der Obrigkeit, wurde entlassen, war wieder freischaffend tätig, schuf aber in dieser Zeit immer wieder Bilder, die Aufsehen erregten, auch bei den Funktionären. Die sahen...
Positiv. Also positiv. Wahrscheinlich nicht ja, irgendwie anstößig, sondern es hat ihnen ja gefallen offensichtlich.
Es gab beides. Es gab sowohl Ablehnung als auch Zustimmung. Und tatsächlich Ende der 50er Jahre im Zusammenhang mit einem Zyklus von 5 Doppeltafeln, die er im Auftrag für ein Leipziger Hotel geschaffen hat, auch die Aufmerksamkeit eines sehr einflussreichen Parteifunktionärs, der die Potenz, die künstlerische Potenz von Werner Tübke entdeckt hat. Und meinte, es braucht nun eine entsprechend richtige Wegweisung im Sinne des Sozialismus, im Sinne des sozialistischen Realismus, was Werner Tübke eine über einjährige Studienreise von Moskau über Leningrad, heute Petersburg, bis in den Kaukasus und weiter nach Mittelasien geführt hat, mit dem Ergebnis, dass er zwar zunächst erste Verbandsfunktionen im Künstlerverband der DDR übernehmen konnte, aber gleichzeitig Bilder geschaffen hat, die absolut auf Ablehnung stießen. Und so kommt zu dieser Geschichte ein Ausstellungserfolg Werner Tübkes in Italien Anfang der 70er Jahre hinzu, der dazu führte, dass auch auf westlicher Seite zunehmend Interesse an seinem Werk entstand und die DDR sich schließlich in der Situation sah, einen international anerkannten Künstler in ihren Reihen zu haben, der zwar irgendwie hochproblematisch ist, aber fähig, ein solches Großprojekt tatsächlich umzusetzen.
Und das Abhängigkeitsverhältnis war offensichtlich so hoch, dass er auch Forderungen stellen konnte. Was waren denn seine Forderungen? Also was hat er sich denn für ein Umfeld gewünscht?
Werner Tübke hat ein 13-Punkte-Programm formuliert, das seine Bedingungen umfasste für die Auftragsvergabe. Und die zentrale Forderung war, dass er einen Modellentwurf schafft, der dem Auftraggeber vorgelegt wird. Wenn dieser bestätigt ist, hat der Auftraggeber keine Möglichkeit mehr, dem Maler irgendwelche Vorschriften zu machen. Hinzu kamen ganz praktische Forderungen, zum Beispiel, dass sämtliche Werke, die im Umfeld, im Vorfeld des großen Gemäldes entstehen, seine eigenen sind und er frei ist, diese zu verkaufen, auch ins westliche Ausland. Und dass er natürlich das Gehalt des Rektors der Leipziger Kunstakademie weitergezahlt bekommt. Es gab noch andere ganz praktische Dinge, zum Beispiel ein Fahrzeug und nicht unter dem, was Erich Honecker fuhr, also ein Volvo.
Das ist eine ganz schöne Liste auch. Ja, sehr auch sympathisch das, auch.
Auch das hat man dem Maler zugestanden, ja. Eben aus der Situation heraus, dass er als einziger im Blick war, der diesen Auftrag tatsächlich zum Erfolg bringen konnte. Und so hat Werner Tübke 1976 tatsächlich den Vertrag unterschrieben, zur Schaffung eines Panoramagemäldes, eines Wandbildes, wie er es immer nannte, zum Thema frühbürgerliche Revolution in Deutschland mit besonderer Berücksichtigung der Thüringer Aufstände und der Persönlichkeit von Thomas Müntzer.
An dieser Stelle gehen wir mal kurz raus, im wahrsten Sinne, denn wenn Sie einmal hier sind, im Museum, finden Sie auch andere Werke des Künstlers, die hier und da auch im Zusammenhang stehen. Ich finde es sehr aufschlussreich, Werke zu sehen von Werner Tübke, die während der Zeit entstanden sind. Nicht unbedingt, weil er noch so viel Zeit nebenbei hatte, um noch irgendwie zu malen, sondern weil ihm das vielleicht auch im Prozess geholfen hat. Kann man das auch so sehen?
Ja, Werner Tübke hat für die Erfüllung des Auftrages Panoramagemälde Bad Frankenhausen in einer ersten Arbeitsphase von knapp 3 Jahren eine Unzahl von Zeichnungen angefertigt. Das sind Zeichnungen, die während des Studiums der Quellen entstanden sind und einen Prozess deutlich machen. Wie hat er sich herangetastet an das Thema, das das Panoramagemälde am Ende darstellen sollte? Das heißt, man kann sagen, er hat sich zeichnerisch das Thema erschlossen. Weniger als trockenes Literaturstudium.
Und das waren für ihn aber nicht nur Skizzierungen, um im Prozess weiterzukommen, sondern das waren für ihn auch einzelne separate Kunstwerke.
Es waren stets autonome Kunstwerke, sowohl in der Zeichnung als auch in der Grafik und in der Malerei, mit gar nicht so sehr der Intention, jetzt schon verbindliche Skizzen und Entwürfe für das endgültige Werk zu schaffen, sondern sich heranzutasten.
Gab es auch eine Angst, das hier nicht zu schaffen? Also dieses Lebenswerk, das irgendwie daran zu scheitern?
Werner Tübke war sehr geprägt von dieser Sorge, dass er eines Tages entweder das Interesse verlieren könnte, an diesem Werk weiterzuarbeiten. Man muss sich vorstellen, 11 Jahre an diesem einen Bild zu arbeiten. Nebenher ist natürlich vieles andere entstanden, aber keine Malerei. Jedenfalls nicht in den entscheidenden 4,5 Jahren, in denen er tatsächlich im Panoramamuseum an der Leinwand gearbeitet hat. Und diese lange Zeit durchzuhalten, das Interesse aufrechtzuerhalten an etwas, an dem man so intensiv tätig ist, ist eine Herausforderung. Und zum anderen war er gesundheitlich nicht in einer sehr, sagen wir, optimalen Verfassung. Es gab immer wieder auch Probleme und von daher auch die Sorge, dass er eines Tages einfach nicht mehr sein könnte und das Werk unvollendet bleibt. Und so hat er tatsächlich in einer der Schlüsselszenen des Gemäldes seine eigene Todesvision formuliert.
Wissen Sie aus seinen persönlichen Berichten, wie es ihm ging, als es fertig war? Konnte er das überhaupt abschließen? Also hat er so einen Moment gehabt, wo er sagt so, okay, genau so ist es jetzt und ich fahre jetzt nach Hause mit meinem Volvo. Wie war da seine Empfindung, als klar war, okay, das ist jetzt das fertige Kunstwerk eigentlich?
Ich glaube, behaupten zu können, dass er sich leer gefühlt hat. Das Gemälde war im September 1987 vollendet. Die Übergabe an den Auftraggeber erfolgte kurz darauf. Bei dieser Gelegenheit hatte Werner Tübke tatsächlich auch die Schlusssignatur aufgespart für den Moment der Übergabe mit einer Schlusssignatur tatsächlich unter dem Lebensbrunnen der Repräsentanten der deutschen Renaissance.
Die wir uns anschauen können, also Dürer,
Kranach
und im Hintergrund Luther. Noch Luther, genau.
Ja, das Dreiergespann, das so wesentlich war für das, was wir als Kunst der Dürerzeit und Reformation betrachten. Und diese drei sind flankiert einerseits von herausragenden Künstlern, insbesondere aus dem Nürnberger Raum, und zum anderen flankiert von Repräsentanten des Humanismus, des internationalen Humanismus, wenn wir an Erasmus denken. Der geistige Aufbruch am Beginn der Neuzeit, das war der Reigen, der Werner Tübke vorschwebte, als die Basis der geschichtlichen Entwicklung seit dem frühen 16. Jahrhundert, eigentlich bis in die Gegenwart.
Das Freimachen eigentlich, was ja auch immer damit verbunden war.
Ja, es ist tatsächlich eine Zeit der großen Entdeckungen, der Weitung des Weltbildes in einer Dimension, wie man sich das bis dahin gar nicht hat vorstellen können. Und das natürlich nicht nur ganz praktisch mit Kolumbus, der auch da am Brunnen steht, sondern auch auf geistiger und künstlerischer Ebene.
Das eine ist das Inhaltliche des Gemäldes, das, was unsere Augen unmittelbar sehen, und zugegeben ist es auch der Teil, der einen sofort mitnimmt und mitreißt. Was man dabei manchmal vergisst, ist der logistische Aufwand im Hintergrund. Damals bei der Erschaffung, aber genauso auch heute bei der Erhaltung, der Reinigung, der Restauration. Und um dafür mal ein Gefühl zu bekommen, gehen wir nochmal kurz zurück auf Anfang.
Als die Grundentscheidung getroffen worden war, dass es sich hier um einen Rundbau handeln wird, war die Dimension des Bildträgers klar. Und es kam zu der Erkenntnis, dass es weltweit nur 2 Webstühle in der Größenordnung gibt, die überhaupt in der Lage waren, eine Leinwand in dieser Größe herzustellen.
Welche Größe ist das genau?
Die bemalte Fläche ist 14 Meter hoch und 123 Meter im Umkreis. Aber die Leinwand an sich ist noch größer, denn oberhalb und unterhalb der bemalten Fläche befinden sich auch noch unbemalte Passagen oder Teile der Leinwand. Und darüber hinaus war sie nicht nur 123 Meter lang, sondern ca. 150 Meter lang. Die Installation der Leinwand muss man sich so vorstellen. Die Leinwand hängt an einer Konstruktion, die unmittelbar an der Architektur des Gebäudes verankert ist, an der Tragkonstruktion des Daches. Und der Fassade ist das Gemälde befestigt. Das Gemälde ist eine frei im Raum hängende Leinwand mit nur einer Naht. Das heißt, die Leinwand ist ein einziges Stück. Sie wurde angeliefert in schon den späten 70er Jahren, und zwar aus einem Textilkombinat, wie es hieß, aus der damaligen Sowjetunion. Diese Leinwand wurde tatsächlich grundiert, und zwar von sowjetischen Spezialisten mit einer Emulsion, die in der Zusammensetzung als Betriebsgeheimnis nicht offenbart wurde. So entstand eine weiß erscheinende Trommel, die durch die Trocknungsprozesse der Grundierungsschichten, das sind 5 verschiedene Grundierungsschichten, die man übereinander gelegt hatte, sich zusammengezogen hatte. Das heißt, der untere Bildrand hob sich an und die Leinwand bauchte sich nun circa 1 Meter in den Saal hinein.
Ach, das war gar nicht beabsichtigt quasi. Also das hat sich durch diese, wie wenn ich jetzt zu viel Farbe auf die Tapete drauf mache, fängt es ja manchmal auch an, sich zu wölben. Hatte das also einen reinen, was war ein Effekt einfach der Auftragungen?
Es war ein technischer Effekt der Grundierung, die dem Künstler am Ende sehr gefiel. Denn es bedeutete, dass die Figuren am unteren Bildrand sich sozusagen in den Raum hineinlehnen und so dem Betrachter irgendwie optisch fand er näher kommen. Von dem Modellbild, das Werner Tübke vorher gemalt hatte, wurden bis dahin Foliezeichnungen angefertigt. Man muss sich das so vorstellen, dass man Klarsichtfolien über das Gemälde gelegt hatte und mit Feinlinern die Konturen der Figuren und Objekte auf die Folie gezeichnet wurden. Und zwar bevor der Schlussfirnis auf dieses Gemälde gekommen war. Diese Folien wurden im Kontaktabzugsverfahren auf Fotopapier entwickelt und in Quadrate geschnitten. 900 Quadrate insgesamt. Diese Quadrierung, 900 Quadrate, wurde auf die Leinwand sozusagen übertragen. Das heißt, man hat auch diese Quadrierung mit Temperafarbe auf der großen Leinwand angelegt, auch durchnummeriert. Die Nummern stehen heute noch am unteren Bildrand. Und die einzelnen Quadrate wurden dann von raumhohen Gerüsten mit der entsprechenden Neigung auf die Leinwand projiziert und von einem Team von Werkstattmitarbeitern des Künstlers mit Temperafarbe auf die weißgrundierte Leinwand übertragen. Das war der Zustand, in dem Werner Tübke dann im August 1983 mit der Ausführung der Malerei im Saal begonnen hat. Und zwar zunächst alleine an der oberen Bildkante, weit weg vom Betrachterauge, weil auf dieser Entfernung zu erkunden war, was muss stilistisch im Vergleich zum Modellbild geändert werden, damit die Figuren auf eine so große Distanz für den Betrachter überhaupt noch voneinander zu unterscheiden sind. Die Erkenntnis war, es braucht eine starke Konturierung der Figuren und einen sehr expressiven Farbauftrag mit Farbnasen, die mehrere Zentimeter vorstehen und andere Passagen wieder ganz dünn, wir sagen lasiert, man sieht sozusagen die Grundierung noch durch.
Sind das diese Nasen, die heute zum Teil noch austrocknen? Also ist das so oder ist das eine Legende?
Ölfarbe trocknet sozusagen nicht durch Verdunsten von Wasser, sondern durch Vernetzung von den einzelnen Molekülen, den Bestandteilen der Farbe. Und dieses Trocknungsverhalten, dieses Aufrichten von Molekülverbindungen dauert etwa 60 Jahre. Das heißt, es gibt Passagen in dem Gemälde, die sind noch nicht in dem Sinne trocken. Was wiederum uns im Museum in die Lage versetzt, eine Langzeitstudie zu machen über das Trocknungsverhalten von Ölfarbe. Denn seit Mitte der 90er Jahre wird das Gemälde engmaschig kontrolliert und natürlich immer wieder auch vom Staub gereinigt, der durch die Vielzahl der Besucher einfach in den Saal getragen wird.
Und es ist ja klimatisiert komplett. Und das Gemälde wird heute immer noch mit der Originalbeleuchtung auch ausgeleuchtet, so wie sich das der Künstler gewünscht hat.
Tatsächlich ist die Beleuchtung des Gemäldes im Saal die originale Beleuchtung, die eingerichtet worden ist im Jahr 1989 in der ersten Jahreshälfte. Damals unter Federführung des Fernsehens der DDR, die entsprechend ausgerüstet waren, um eine solche Aufgabe auch tatsächlich bewältigen zu können. Die Farbwiedergabe mit den eingesetzten Leuchtmitteln ist optimal und entspricht ganz den Erwartungen des Künstlers. Einer warmen, sonoren Tonigkeit, die etwas, ja, Wärme auch ausstrahlt.
Freiheit oder Gleichberechtigung? Am Ende steht, wie am Anfang auch, die Frage, wie viel Freiheit steckt aus Ihrer Sicht in diesem Kunstwerk, im Panoramagemälde?
Nun ist der Kampf um Freiheit im 16. Jahrhundert zunächst mal nicht das, was wir heute unter dem Kampf von Freiheit vielleicht verstehen. Das ist historisch konkret und anders. Werner Tübke zitiert diesen Gedanken aus der damaligen Zeit in Form einer Fahne, auf der der Begriff Freiheit steht. Es ist die Fahne der christlichen Freiheit, die Werner Tübke zitiert. Das heißt, es ist die Freiheit eines Christenmenschen, die aber mit dem Slogan Freiheit natürlich zeitlos ist und auch für den heutigen Besucher ein unmittelbares Signalwort ist. Also unglaublich, welche Freiheit der Künstler sich genommen hat in der Interpretation des Stoffes.
Vielen Dank an Sie, Gerd Lindner, Museumsdirektor und Autor. Danke für diese wirklich besonderen Einblicke auch hier ins Haus, in die Arbeit Werner Tübkes und damit natürlich die Einladung an jede und jeden ins Panoramamuseum auf dem Schlachtberg in Bad Frankenhausen. Dankeschön.
Ich danke Ihnen für das Interesse an dem Museum und seinem herausragenden Kunstwerk, das tatsächlich viel zu sagen hat über die Geschichte und über uns heute.
Thüringen entdecken, der Podcast. Den Podcast und vieles Wissenswertes findet ihr auch auf thüringen-entdecken.de.